Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wir reden jetzt hier über einen großen Roman, den neuen Roman von Clemens Meyer. Der Leipziger Schriftsteller hat 2006 seinen viel gefeierten Debütroman Als wir träumten veröffentlicht. 2013 folgte dann der Roman Im Stein und jetzt 11 Jahre später der dritte Roman Die Projektoren ist der Titel. Und die lange Zeit zwischen den Büchern zeigt schon, wie lange Clemens Meyer an seinen Romanen arbeitet, auch wenn er zwischendurch natürlich anderes macht, Erzählungen veröffentlicht, Drehbücher schreibt. 8 Jahre hat er an den Projektoren geschrieben und jetzt ist er hier im Studio. Clemens Meyer, seien Sie willkommen. Hallo.
Guten Morgen, hallo.
Also groß ist Ihr neuer Roman schon vom Umfang her, 1050 Seiten. Groß ist die stilistische Vielfalt, die Menge an Figuren, die Themen, auch der literarische Anspruch. Ich habe mich gefragt, gab es einen Moment bei der Arbeit an dem Buch, als Ihnen der Umfang, das Ausmaß des Projektes selbst unheimlich wurde?
Schwer zu sagen. Eigentlich nein. Also es gab einen Moment 2013, wo ich im Wellebittgebirge wandern war mit meinem Freund und Kollegen Edo Popovic, der mich sehr inspiriert und beraten hat auch, wo ich plötzlich merkte, anhand von gewissen Geschehnissen, ach du großer Gott, auf was habe ich mich hier eingelassen? Da begann das aber erst. Also, und dann habe ich richtig angefangen zu arbeiten. Sommer 2024 minus 7 sind also 2016, 2015 habe ich wahrscheinlich intensiv dran angefangen. Aber ich merkte schon vorher, das wird doch nicht das, der kleine Roman, wie ich ihn mal 2008 vor Augen hatte. Da, so lange geht das nämlich zurück, dass ich die Idee hatte. Aber ich habe es immer versucht zusammenzuhalten und ich wusste, was rein muss und was nicht rein muss.
Und dieses Gebirge in Kroatien, wo Sie wandern waren, im Velebit mit Edo Popovic zusammen, was ist Ihnen da vor Augen getreten, wo Sie dachten, das muss aber auch rein in das Buch? Was kam da zusammen?
Die Grundidee war immer, die Karl-May-Filme wurden 1962 angefangen zu drehen im Velebit-Gebirge an den Plitvicer Seen und anderswo in Kroatien. Genau 30 Jahre später bricht dann Krieg aus. Und die einstigen Komparsen und Mitarbeiter dieser deutsch-jugoslawischen Filmprojekte bekriegen sich. Vertauschen die Filmmunition gegen echte Munition. Das war immer klar. Und dann war ich mit ihm da wandern und er hat das auch parallel für eine kroatische Zeitschrift unsere Wanderung 2013 da ein bisschen aufbereitet und auch online. Und da schrieb ihm plötzlich ein alter Kriegskamerad an, denn Popovic war Kriegsberichterstatter und auch kurzzeitig Soldat in den jugoslawischen Zerfallskriegen, im kroatisch-serbischen Konflikt. Und schrieb ihn ein Soldat an, der mittlerweile im Irak stationiert war für ein kroatisches Kontingent der NATO. Und der meldete sich und es richtete Grüße an mich aus. Meine Tätowierungen würden ihm gefallen und er grüßt aus dem Irak. Und ich sage, was ist denn das für ein Mensch? Ja, mit denen habe ich 1995 bei der Aktion Sturm, als die Serben aus der besetzten Krajina vertrieben wurden, von den kroatischen Einheiten zusammen gedient. Da war der 18, 19 Jahre alt. Und seitdem ist er immer bei der Armee geblieben, weil er nichts anderes als Krieg hat kennengelernt. Und da wusste ich, eieiei. Das wird groß. Das ist doch nicht nur der Wellebit und ein Schäfer und ein Mann, der als Komparse bei Karl May arbeitet. Das zieht seine Fäden. In dem Augenblick wusste ich das.
Und dieser Mann, den Sie gerade ansprechen, die Spur würde ich gerne mal gleich aufnehmen. Also es ist jetzt natürlich völlig unmöglich in dieser Sendung, diesen 1050 Seiten Monolithen von einem Roman hier auszubreiten. Aber vielleicht können wir an ein paar Stellen reinleuchten. Dieser Schäfer, der lebt eben da in dieser Berglandschaft in Kroatien oder damals in Jugoslawien im Velebit. Das ist ein Mann aus Belgrad, der wird immer von den anderen Cowboy genannt. Und ich muss sagen, dieser Cowboy war für mich beim Lesen Ihres Romans eine ziemlich wichtige Figur, ist auch eine relativ klar umrissene Figur im Unterschied zu anderen. Erzählen Sie uns mal von dem Cowboy. Was hat der für eine Vorgeschichte, bevor er da in die Berge kommt?
Er war als Junge, als 12-, 13-jähriger Junge, nach dem Überfall der Deutschen aufs Königreich Jugoslawien 1941, ist er auf Umwegen und abenteuerlichen Wegen zu den Partisanen gekommen, zu den Tito-Partisanen, war dort Meldegänger. Vorher ist seine halbe Familie umgekommen beim Bombenangriff der Deutschen auf Belgrad. Sein Vater taucht später wieder auf, wahrscheinlich, aber man weiß es nicht genau, ob es nur eine Fantasie ist. Seine Schwester ist wahrscheinlich tot, aber ich will nicht alles verraten. Das ist so die Vorgeschichte dieses Jungen, der nach dem Krieg fällt politisch in Ungnade in den späten 40ern, Anfang der 50er, nach dem Bruch Titos mit Stalin, gerät auf die Gefängnisinsel Goli Otok und wird 1956 nach dem Ungarnaufstand begnadigt und quasi in einer Art Verbannung in den Velebit nach Kroatien geschickt. Und dort lebt er mit einem stummen oder taubstummen Schäfer zusammen. Und dann kommt irgendwann, verliebt sich dort, also erfahren viel über ihn, über seine Vergangenheit. Und dann kommt plötzlich die Karl-May-Filme, die kommen, die Deutschen sind wieder da, heißt es. Und alle denken, ach du Schreck, die Deutschen kommen wieder. Nein, nein, diesmal drehen sie nur romantische Western nach den Romanen eines Fantasten namens Dr. May, den der Junge schon aus seiner Kindheit kennt.
Die Romane hat er schon als Junge gelesen. Und mit dieser Figur des Cowboy erzählen sie von der jugoslawischen Geschichte, also so in Schlaglichtern. Das fängt eigentlich schon im Beginn des 20. Jahrhunderts an mit dem Großvater des Cowboys, dann eben der Zweite Weltkrieg, bis in die Jugoslawienkriege, wo der Cowboy wieder beteiligt ist. Und gleichzeitig ist er aber die Brücke zu den Karl-May-Geschichten des Buches. Welche Rolle hat denn der Cowboy bei der Produktion dieser Karl-May-Filme?
Na, er ist eine Art Komparse, dann arbeitet er auch als Dolmetscher, weil er spricht fließend Deutsch. Sein Vater war Deutschlehrer in Belgrad gewesen, Deutsch- und Geschichtslehrer, was auch noch wichtig sein wird im Roman. Und er wird dann, spricht auch Englisch, kann auch Lex Barker dolmetschen und entwickelt sich so auch zu einer Art Stuntman. Also er ist so das Mädchen für alles. Mhm. Er taucht auch mal ein paar Sekunden in den Filmen auf, als mit Langhaarperücke und mal als Bandit. Und später geht er nach Westdeutschland als Gastarbeiter und schreibt dort Groschenromane. Also er kommt durch die Premieren der Filme spült es ihn plötzlich auch in die BRD der 60er, 70er Jahre rein. Und
Sie haben irgendwann gerade Lex Barker erwähnt, also den werden viele vor Augen haben natürlich, die Filme kennen. Old Shatterhand hat er gespielt in den Winnetou-Filmen, auch Cara Benemsi und Dr. Karl Sterner und anderen Karl-May-Verfilmungen. Und der Cowboy, den wir kennen aus Jugoslawien, der wird so eine Art Freund von diesem Lex Barker, der auch zu einer wichtigen Figur in Ihrem Roman wird. Wovon wollten Sie mit diesem amerikanischen Schauspieler erzählen?
Na, bei mir ist es Lex, da wird auch immer nur groß geschrieben, also L-E-X, L-E-X wie das Gesetz quasi. Ist fast eine mythologische Figur. Er taucht auch nach seinem Tod immer wieder auf, so wie in dem Roman ja auch die Toten im Prinzip jederzeit wiederkehren können. Und er hat auch im Krieg gedient. Er war 1943 in Italien, Nordafrika aktiv als Soldat der US Army, wurde schwer verwundet. Und er ist auch eine Figur des Krieges. Er kommt aus den Kriegen und wir sehen ihn auch 1973 in New York, wie er plötzlich mit den Veteranen des Vietnamkriegs konfrontiert wird. Aber er ist eigentlich eine mythologische Figur. Er trifft sich mit Marschall Tito auch in einem Kapitel, was eigentlich eher wie so aus der Totenwelt berichtet. Man sieht ihn auf Friedhöfen die ganze Zeit. Also er ist quasi in die Dunkelheit des Krieges gefallen, beziehungsweise ist die in seinen Kopf gefallen, denn er hat eine Silberplatte im Kopf, hat eine offene Schädelwunde gehabt und hat sich da eigentlich nie davon erholt. Aber er taucht auch nach seinem Tod immer wieder auf. Er geistert so durch den Roman mal als reale Figur, als wirklicher Schauspieler, den es ja natürlich gab, mal aber auch als eine Art Mythos.
Dann haben wir ein kleines Stück dieses riesigen Netzes beschrieben, was Sie da ausgeworfen haben in diesem Roman. Und ein Gravitationszentrum des Ganzen ist eben Karl May, der bei Ihnen immer als Dr. May auftaucht. Jetzt hat sich ja Karl May seinen Doktortitel, also der wirkliche Karl May seinen Doktortitel, tatsächlich nur ausgedacht oder zugeschrieben, behauptet, er hätte so einen Ehrendoktor bekommen. Bei Ihnen heißt er immer Dr. May. Warum das?
Ja, erstens ist das natürlich ist für mich ein Signal, hier begeben wir uns doch in eine andere Welt. Es ist nicht der 1:1 Karl May der Realität. Ich habe auch den Anspruch, dass man Karl May überhaupt nicht zu kennen braucht, wenn man den Roman liest. Also es muss sich aus der Lektüre erschließen, dass wir hier einen Phantasten haben. Bei mir heißt er auch der Weltreisende und ein weltberühmter Reisender und Schriftsteller, der vielleicht wirklich im Orient gewesen ist. Oder andere Sachen, in Amerika ja, im Orient nein. Also hier geht es auch um Dichtung und Wahrheit und welche Projektion von Wirklichkeit man vertrauen kann. Und den Doktortitel hat er natürlich nie gehabt. Nichtsdestotrotz ist er ein Doktor und auch ist er bei mir auch nicht nur Phantast, sondern am Ende auch so eine Art Friedensstifter, weil er die naive Idee hat, dass Indianer und rote, gelbe, schwarze Menschen wie es damals noch gesagt wurde, in Frieden zusammenleben können. Mhm. Das geistert ja auch so als seine Vision, die natürlich aber scheitert im 20. Jahrhundert und eigentlich auch immer gescheitert ist durch den Roman.
Der Schriftsteller Clemens Meyer ist zu Gast hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur mit seinem neuen Roman Die Projektoren. Gerade vor 2 Tagen ist dieses Buch erschienen mit 1050 Seiten im S. Fischer Verlag. Wir haben ja gerade über Karl May geredet, beziehungsweise Dr. May in Ihrem Roman, der da so eine unsichere Existenz ist oder eine unklare Figur. Und ich muss sagen, Ihr Buch zu lesen, das ist eine ganz eigene Erfahrung gewesen für mich, weil der Text sich immerfort so hin und her bewegt zwischen, auch in einzelnen Absätzen, zwischen verschiedenen Zeiten, verschiedenen Wirklichkeiten. Man ist in Gegenwart, Traum, Erinnerung, Fantasie. So, ich hatte immer das Gefühl, ich folge jetzt nicht einer Erzählung, sondern ich bin wie in so einem großen Bewusstsein, wo mich Gesprächsfetzen anwehen, dann kommt ein Stück von einem Traum um die Ecke, ein Moment aus einer Erinnerung. Da ist so ganz Verschiedenes immer gleichzeitig anwesend, fand ich beim Lesen Ihres Romans. War das ein Effekt, den Sie erreichen wollten mit Ihrer Art zu erzählen?
Das hat sich so ergeben und das hängt natürlich immer von den Kapiteln ab. Ich habe also 14 Kapitel komponiert plus 3 Vorwürde oder eine Ouvertüre, eine dreigeteilt und dann geht es eigentlich mit dem ersten Kapitel los und dann gibt es Kapitel, die sind 150 Seiten lang, die sind natürlich zumindest partiell eher episch und folgen auch mal länger einer Figur. Mhm. Aber natürlich sind die Brüche immer da. Also es geht ja um Krieg, es geht um Dramata und es geht auch um die Frage, was ist wahr, was sind vielleicht Fake News und was ist Traum. Und da muss man natürlich den Bewusstseinsströmen folgen. Aber ich würde das jetzt nicht ausschließlich als einen einzigen Bewusstseinsstrom bezeichnen. Dafür gibt es dann eben manche Kapitel, die sind dann eher straight, sage ich mal, geradeaus erzählt. Und dann gibt es wieder andere, die in Gesprächsform sind. Oder dann haben wir wieder ein ganz langes 180 Seiten, wo ich dann plötzlich in der Kindheit eines Neonazis im Osten bin, der später, wie sich herausstellt, eine wichtige Rolle spielt. Und sein Freund ist wahrscheinlich der Sohn des Cowboys, den er in Westdeutschland gezeugt hat. Und so weiter. Also es geht natürlich nur auch mit großen Blöcken und man kann es ja nicht so machen, dass alles ineinander fließt. Man muss auch ab und zu mal eine Grenzlinie setzen und das sind dann eben die 14 Kapitel, die beginnen und die enden.
Und dieser Junge, den Sie gerade ansprechen, also der Roman spielt ja zum großen Teil in Jugoslawien, zum Teil auch in den USA, zum Teil in Westdeutschland, im Irak, später auch, aber eben zu einem großen Teil dann auch wieder in Leipzig. Da geht es um diesen Jungen, um Georg. Der ist vielleicht so Jahrgang 1970, würde ich denken. Welche Rolle spielt der denn für den Roman, dieser Junge aus Leipzig?
Er liest als Kind auch Dr. May. Und als es im Osten eigentlich noch gar nicht erschienen ist, denn die Karl-May-Romane erschienen erst Mitte, Anfang der 80er Jahre. Auch die Kinofilme kamen paradoxerweise erst Anfang der 80er Jahre in die Kinos. Und er ist aber während dieser Zeit schon, gerät ja an die Fänge einer Neonazi-Clique, reist mit seinen Eltern dann später in den Westen aus in Mitte der 80er und dort vertieft sich das noch. Da gerät er an einen Mann namens Franco Nemo, wahrscheinlich der Sohn des Cowboys, aber das ist eine eigene Geschichte auch nochmal, wie sich das klärt. Und die marschieren dann 1991 in die jugoslawischen Zerfallskriege nach Kroatien, weil sie denken, da müssen sie gegen das Serbentum, gegen die Slawen kämpfen. Hier entscheidet sich's. Und also das ist eben ein Erzählstrang, der eben auch die Gegenwart und die Vergangenheit miteinander verbindet.
Dieser Georg, der kämpft dann bei so einer neofaschistischen kroatischen Truppe gegen die Serben. Bei diesem Teil Ihrer Erzählung, wie stark haben Sie sich da orientiert an den realen Kriegsereignissen?
Es gab das vereinzelt, dass es Söldner gab, rechtsgerichtete faschistische Söldner, die teilweise eben auch ungefragt in diese kroatischen Konflikt eingegriffen haben. Und natürlich ist vieles davon fiktional, aber ich habe mich über Jahre auch mit den Biografien solcher Söldner beschäftigt oder solcher militanten Faschisten, Neonazis beschäftigt und habe auch viel über den Kriegsverlauf, meist auf Englisch gelesen. Da kann man hunderte Seiten, es gibt zum Beispiel ein ganzes Dossier von der CIA über die Jugoslawienkriege auf Englisch. Das habe ich alles gelesen und habe mich damit beschäftigt, war auch dort vor Ort. Aber am Ende ist es natürlich trotzdem Fiktion. In Vukovar, was bei mir nur die Stadt V heißt, waren sicher keine Neofaschisten im Untergrund aktiv, wie das bei mir geschildert wird. Also man weiß auch, also es ist eben nicht umsonst, steht als Motto vor dem Roman, ich bin ein Hakawati, ein Märchenerzähler, Dr. Mai. Also auch, ich kann nicht nur realistisch von diesen Kriegen erzählen. Ich brauche immer eine Brechung.
Es ist aber dennoch ein Antikriegsroman, das Buch, eben keine realistische Kriegserzählung, wie das andere Antikriegsromane sind. Jetzt, als Sie an diesem Buch geschrieben haben, über die lange Kette von Kriegen in Europa und eben mit diesem neuen Krieg der 90er Jahre, hat ja wieder ein Krieg in Europa begonnen mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Hat das dann auch hineingewirkt in Ihr Schreiben?
Da war ich mittendrin schon und es hat mich natürlich auch tief getroffen und fühlte mich auch erinnert eben an diese, dann wurde immer gesagt, der erste innereuropäische Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich dachte, Moment, wir hatten doch schon die furchtbaren Jugoslawienkriege mit Hunderttausenden Opfern, ja, über Jahre. Und aber diese Aggression Russlands gegen den slawischen Nachbarn, das hat mich natürlich erschüttert und es hat sich auch bedingt in diesem Roman niedergeschlagen. Aber ich habe da jetzt nicht irgendwie gedacht, ich müsste jetzt da noch was konzipieren, was jetzt bis in diesen Krieg führt. Aber es gibt Spuren, wenn man genau hinschaut, gibt es Spuren. Es gibt zum Beispiel die Stadt Z, also Zwickau. Und dann wird erwähnt, dass eben das Z, oder es gibt, Z heißt auf Griechisch sie, also die, er lebt. Und das Z wird ja in Russland mittlerweile in einem ganz anderen Kontext genutzt im Krieg. Und also solche kleinen Spuren gibt es da. Aber ansonsten endet der Roman ungefähr im Jahr 2015.
Am Ende Ihres Romans stehen Quellenangaben, da geben Sie dann an, aus welchen Texten Sie Zitate hineingenommen haben in Ihren Roman. Das sind viele Autoren und einige auch, die in der Region zu Hause sind, aus der Sie vor allem erzählen. Sie haben schon Edo Popovic erzählt, Ivo Andritsch, Alexander Tischmer erwähnen Sie da in den Quellenangaben. Diese jugoslawischen Autoren, haben die eine besondere Rolle gespielt fürs Schreiben dieses Buches?
Absolut, also Ivo Andritsch, Brücke über die Drina oder Wesire und Konsuln, also diese Art des ausufernden Erzählens, wo auch im Prinzip bei ihm gibt es gar keine zentrale Hauptfigur und das wechselt auch permanent. Dann gibt es eine, der bleibt länger, einer verschwindet wieder. Und Tischma mit seinen Novisat-Geschichten, das ist natürlich Weltliteratur, sehr beeinflusst hat mich auch einer, der auch hinten auftaucht, Bora Čosić mit Die Tutoren, wie man hört es vielleicht schon, Die Tutoren, Die Projektoren, also und aber was natürlich nicht drin steht, ist hinten in den Quellen, also die ganzen Sachbücher, die ich über 10 Jahre ungefähr gelesen und ausgewertet habe. Das sollte dann auch nicht sein. Dort tauchen nur tatsächlich Autoren auf, wo ich ganze Passagen rausgenommen habe und in den Roman eingeflochten habe.
Die Projektoren, Sie haben den Titel jetzt nochmal genannt und vorhin waren wir schon mal kurz bei dem Thema. Also die Projektoren, das sind einerseits eben diese technischen Apparate, mit denen Kino, der Film auf die Leinwand projiziert wird. Bei Ihnen ist das aber auch, ja, was eigentlich? Sind das auch die Autoren, die ihre Bilder von der Welt auf die Welt oder in andere Bewusstseine hineinprojizieren?
Das sind auf jeden Fall auch wahrscheinlich Personen, da tauchen immer mal wieder welche auf. Ein gewisser Dr. Sternau, der sich dann später Sterner nennt und ein Herausgeber eines ominösen, kompaktähnlichen Magazins ist, was also, er jetzt gerade verboten und dann wieder. Also das sind Leute, die ihre Projektion nutzen, um Lug und Trug zu verbreiten auch. Das ist eine Art böse Macht, die immer wieder auftaucht im Roman und auch zum Beispiel eingreifen, wenn Georg und Franco Nemo sich dabei sind, sich zu Neonazis zu entwickeln, wird das dort noch beschleunigt. Da tauchen die auf und träufeln da ihr Gift noch rein. Ja, also das sind auf jeden Fall auch Figuren, die gewisse Projekte vorantreiben, aber auch wie aus einer Gegenwelt kommen.
Schon im Titel ganz verschiedene Bedeutungen. Im Titel des neuen Romans von Clemens Meyer im S. Fischer Verlag in dieser Woche erschienen. 1048 Seiten hat der Roman, offiziell 36 Euro ist der Preis.